Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, wie erstelle ich eine REST API mit ASP.NET Core. In diesem Video will ich euch zeigen, wie man eine REST API mit Visual Studio 2015 und ASP.NET Core entwickelt. Wir starten bei File New Project, also ein völlig blankes Projekt, gehen danach über den Aufbau der Solution direkt ans Erstellen von der API. Wir wenden uns danach der Validierung zu, schauen uns die Dependency Injection an und natürlich auch das Verwenden von Repositories innerhalb unserer ASP.NET Core Web API. Okay, also wünsche ich euch viel Spaß und lasst uns anfangen. So, wir starten unser Visual Studio und gehen einfach auf Neues Projekt. Und dann sollte sich eigentlich das Fenster mit den neuen Projekten öffnen. Wir wählen im Knotenpunkt Visual C Sharp den Knoten Web und sagen dann ASP.NET Core Web Application basierend auf .NET Core. Wir könnten auch das auf dem vollen .NET Framework nehmen. In unserem Fall nehmen wir aber das basierend auf .NET Core. Wir geben dem Ganzen einen Namen. ASP.NET Core Channel 9 Demo. Und sagen einfach OK. Im nächsten Fenster können wir wählen, welches Template wir haben wollen, welches Template Visual Studio für uns vorbereiten soll. Im letzten Fall ist das eine volle Web-Applikation mit allem, was ASP.NET MVC hergibt, also mit Views und allem drum und dran. In dem Fall brauchen wir das nicht, wir wollen ja eher eine Web-API machen. Das heißt, wir könnten dieses Template hinnehmen. Ich möchte aber von einer grünen Wiese starten und somit nehmen wir das Empty-Template, damit wir Schritt für Schritt alles selber hinzufügen können. Wir sagen okay und Visual Studio fängt jetzt an, das Projekt für uns zu scaffolden. Im nächsten Schritt wollen wir uns die Solution einmal anschauen. Die erste Datei, die wir in unserer Solution finden, ist die global.json. Die global.json enthält ein Array von Ordnern, in dem unsere Projekte liegen können. Wenn .NET Restore ausgeführt wird, wird hier geschaut. Und die Version von unserer SDK, die wir verwenden. Als nächstes gehen wir direkt in unser Projekt. Das erste, was uns von oben herab auffällt, ist, dass wir einen www.root-Folder haben. Und dieser www.root-Folder ist mit ASP.NET Core gekommen und in diesem Folder befinden sich alle Dateien, die zum Client ausgeliefert werden. Das heißt, da kann man CSS-Dateien hinlegen, Bilder hinlegen, JavaScript-Files hinlegen und so weiter und so fort. Alles darin wird zum Client ausgeliefert. Wir brauchen in unserem Fall diesen Folder nicht und deswegen können wir einen Rechtsklick darauf machen und sagen Hide from Solution Explorer. Das macht unser Projekt ein bisschen aufgeräumter und schöner. Das nächste, was wir sehen, ist das Program.cs. Das Program.cs ist unser Startpunkt für unsere Applikation. Und wie wir hier sehen, ist eine ASP.NET Core Web API oder eine ASP.NET Core Applikation nichts anderes als eine Konsolenapplikation. Und alles, was wir hier machen, ist, wir bauen uns einen Host mit bestimmten Optionen, sagen am Ende Build und danach sagen wir Host.run. Das heißt, jede unserer Applikationen, jede ASP.NET Core Applikation ist beim Startpunkt her eine Konsolenapplikation. Das nächste, was wir sehen, ist die sehr, sehr berühmte oder bekannte Project.json. Die Project.json enthält im Prinzip alle NuGet-Pakete, die wir in unserer Anwendung referenzieren, alle Tools, die wir verwenden wollen. Es enthält die Frameworks, die wir ansprechen wollen mit unserer Applikation, Build Options und so weiter und so fort. Unterhalb der Project.json ist eine Project.log.json, die sehr, sehr viel größer ist als die Project.json. Hierin aufgelistet sind alle Abhängigkeiten und deren Abhängigkeiten von den NuGet-Paketen. Als nächstes haben wir eine Project.readme, die haben wir gerade schon im Browser gesehen. Das ist die, wenn Visual Studio das Projekt startet. Die könnten wir eigentlich löschen. Und dann haben wir noch eine Startup-File. Diese Startup-File wird in der Program.cs hier verwendet. Mit dem Statement use startup. Innerhalb der Startup-File finden wir zu Beginn eine Methode configure services und eine Methode configure. Die Methode configure services wird vor der Methode configure aufgerufen. Was diese Methode macht, da kommen wir im Laufe des Kurses noch drauf. Was diese configure-Methode macht, ist aber noch sehr interessant. Sie erstellt die Pipeline für jeden HTTP-Request, der in unsere Anwendung reinkommt. Das heißt, alles, was wir hier angeben, wird von einem HTTP-Request durchlaufen. Und wenn wir hier mal schauen, wir haben ein app.run-Statement und dieses app.run-Statement fängt den kompletten HTTP-Kontext und schreibt in jede Response den String Hello World. Das heißt, egal was da kommt, wir fangen es immer ab und schreiben Hello World aus. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt starte, kompiliert das Projekt und ich sehe in meinem Browser Hello World. Und egal auf welche Route ich gehe, ich sehe immer den String Hello World. Das passiert, weil wir genau diesen Run-Block hier haben. Das waren im Großen und Ganzen unsere Files, die wir bis jetzt in unserem Projekt haben. Jetzt können wir anfangen, die Repositories zu bauen, Dependency Injection zu nutzen und unsere Controller zu erstellen. Als erstes legen wir unsere Models fest, also die Dateien, mit denen wir intern arbeiten wollen. Dafür machen wir einen neuen Folder, nennen ihn Models und fügen eine neue Klasse hinzu, die heißt FoodItem. Dieses FoodItem ist die Datei, um die es sich in diesem Beispiel drehen soll. Dieses FoodItem ist sehr, sehr banal, es hat nicht viel. Es hat nur eine ID als Identifier, ein Integer, einen Namen, Kalorien und eine Zeit, wann es kreiert wurde. Da es immer besser ist, man mappt seine Items, bevor man sie rausgibt, machen wir uns zusätzlich einen Folder und nennen ihn DTOs. DTO steht für Data Transfer Object. Hier rein legen wir uns einen neuen File und nennen es FoodDTO. Und einfach nur um das Mapping, weil wir nachher von A nach B mappen müssen, einfach zu halten, nehmen wir die gleichen Properties. Jetzt müssen wir hergehen und müssen ein Mapping zwischen diesen beiden Klassen herstellen. Am einfachsten geht das, in so einem simplen Fall, man benutzt eine Library, die heißt Automapper. Dieser Automapper macht nichts anderes, als von A nach B zu mappen. In der Version 5.1, das letzte. Wenn ich das hier eintrage in die Dependencies und abspeichere, fängt Visual Studio automatisch an, das Paket runterzuladen und wir haben es in unserer Solution. Das heißt, jetzt können wir bereits hergehen und das Mapping erstellen. Dazu gehen wir in unsere Startup-File und dieser App-Run-Block, den brauchen wir sowieso nicht mehr, den können wir wegmachen. Trotzdem können wir jetzt das Mapping erstellen, indem wir sagen Automapper, das haben wir gerade runtergeladen, Mapper, .initialize Mapper Mapper.createMap zwischen FoodItem und FoodDTO und da wir die andere Richtung auch noch mappen wollen, sagen wir ReverseMap. Das war's. Jetzt haben wir unser Mapping erstellt von FoodItem zu FoodDTO und durch das ReverseMap auch wieder zurück. Das nächste, was wir machen können, ist unser Repository zu erstellen. Dazu machen wir uns einen neuen Folder, nennen den Repositories. In den Folder legen wir eine Klasse, nennen die FoodRepository. Dieses FoodRepository soll zu Demo-Zwecken einfach nur ein Dictionary enthalten. Dieses Dictionary, genannt Storage, simuliert unsere Datenbank. Und die Funktionen in diesem Repository sind getSingle, add, delete, update, getAll und count. getSingle gibt uns ein FoodItem zurück anhand einer ID, add fügt ein neues FoodItem hinzu, delete löscht ein FoodItem anhand der ID, update updatet ein FoodItem mit der entsprechenden ID, getAll gibt uns eine Collection von allen FoodItems zurück und count gibt uns die Zahl zurück. Um den Zugriff auf unser Repository zu abstrahieren und um bessere Testbarkeit zu gewährleisten, fügen wir unserem Repository jetzt noch ein Interface zu. Dazu gehen wir mit dem Rechtsklick auf den Folder, sagen Add Class, wählen das Interface, nennen es iFoodRepository Und auf dem Repository bieten wir nach außen alle Methoden an, die unser Repository implementiert. In dem Fall sind das alle die, die wir gerade erwähnt haben, fügen die Abhängigkeiten hinzu und das war's. Jetzt müssen wir noch das Repository von unserem Interface ableiten und fertig. Jetzt können wir auch Dependency Injection nutzen. Dazu gehen wir in die Startup Class und gucken uns die Methode Configure Services mal an. Die bekommt eine iService Collection, auf der wir unsere Dependency Injection eintragen können. Das stellt unseren Container dar im Prinzip. Das heißt, wir können jetzt sagen services.addScoped, dann unser Interface und unsere Klasse, die wir gerade implementiert haben. Jetzt haben wir auf unserem Dependency Injection Container unser Food Repository eingetragen. Das addScope sagt, dass pro HTTP-Request eine Instanz von diesem iFood-Repository injected wird. Es gibt dann noch AddTransient, das heißt, dass pro Injection eine Instanz erstellt wird. Das heißt, ich injecte dieses Repository an drei Stellen, somit werden drei Instanzen erzeugt. Es gibt auch noch AddSingleton. AddSingleton heißt, es wird beim Hochfahren der Applikation eine Instanz erstellt und die wird immer injected. Das ist für unsere Demo genau das, was wir wollen. Würden wir später mit richtigen Repositories arbeiten und einer richtigen Datenbank, wäre AddScope das, was wir wollen, weil wir mit unserem DB-Kontext eine Instanz pro Request haben wollen und danach soll alles wieder abgeräumt werden. Jetzt nehmen wir zu Demo-Zwecken AddSingleton. Das war's. So haben wir unseren Dependency Injection Container konfiguriert und Food Repository dem Container hinzugefügt. Als nächstes können wir unsere Controller erstellen. Hierzu machen wir einen neuen Folder, nennen den Controllers und fügen eine neue Klasse hinzu, die nennt sich FoodController. Dieser Controller ist dazu da, alle HTTP-Requests aufzufangen, die auf eine bestimmte Route gehen. Dazu können wir das sogenannte Attribute Routing benutzen. Beim Attribute Routing verwenden wir für unser Routing Attribute über der Klasse oder über der Methode. Das heißt, wir können unsere Klassen und unsere Methode direkt mit Attributen versehen, um die Route festzulegen. In dem Fall legen wir eine Route für unseren Controller fest, indem wir sagen Route API / Controller. Und dieses Controller in den eckigen Klammern ist eine Wildcard für den Namen Food. Es ist die Name der Klasse ohne das Suffix Controller. Diese Route hört also auf / API / Food. Route ist noch nicht verfügbar, das können wir aber einfach hinzufügen, indem wir MVC Core hinzufügen. Er macht dann Restore Packages und unsere Route ist verfügbar. Okay, als nächstes machen wir einen Konstruktor. In den Konstruktor können wir jetzt das Repository injecten, was wir gerade dem Dependency Injection Container hinzugefügt haben. Erst müssen wir das Interface public machen und dann speichern wir es uns in einer globalen Variable. Okay, jetzt können wir hergehen und können die erste Methode implementieren. Das wird sein HTTP-GET. Für die HTTP-GET-Methode machen wir uns einfach eine neue Methode mit dem Rückgabetyp iActionResult, nennen diese GET und jetzt greifen wir auf unser Repository zu, sagen GetAll, speichern das in eine Variable. Diese mappen wir. Map in ein foods.dto. Schmeißen noch das var-Keyword raus. Und geben ein OK zurück. Mit der Helper-Methode OK und sagen Mapped Items. Diese Helper-Methoden sind Methoden von ASP.NET Core, die uns den Rückgabetyp mit Statuscode und so weiter einfacher machen. Die sind aber erst verfügbar, wenn ich von Controller ableite. Dieser Controller liegt im ASP.NET Core MVC View Features, also fügen wir auch das Paket hinzu. Restoring Packages Und wir haben unsere Helper-Methode OK. Und wenn wir mit der Maus drüber fahren, sehen wir, es gibt ein OK Object Result mit dem Statuscode 200. Es ist immer wichtig, bei einer Web-API die richtigen Statuscodes zurückzugeben, damit der konsumierende Client weiß, was genau am Server passiert ist. Daher verwenden wir diese Shortcut-Methoden, diese Helper-Methoden von ASP.NET Core, einfach damit es übersichtlicher und für uns einfacher ist. Bevor wir unsere API jetzt testen können, müssen wir in der Startup-CS MVC noch in der Pipeline hinzufügen. Das heißt, wir sagen services.addMVC Add MVC. Das ist noch nicht verfügbar, aber wir können das NuGet-Paket hinzufügen. Er fügt es jetzt selber hinzu. Und damit das Ganze funktioniert, müssen wir auch noch sagen app.useMVC. Nachdem unsere Pipeline fertig ist, können wir den IIS Express starten mit einem Klick auf Play. Und dann kommt ein Browser hoch. Vorher können wir noch einen Breakpoint setzen in unserer Get-Methode und wir können API Food anwählen und wir landen in unserer Get-Methode. Wir können debuggen, im Moment kommen noch keine Food-Items zurück und wir kriegen ein leeres Array. Okay, warum hat das Ganze funktioniert? Das Ganze hat funktioniert, weil wir einen Get-Request geschickt haben auf diese Route und er hat das Wort, den Namen der Methode auf das HTTP-Verb gemappt, in dem Fall get. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, können wir auch hier Attribute verwenden, in dem Fall das HTTP-get-Attribut und dann können wir unsere Methode nennen, wie wir wollen, in dem Fall getAllFoodItems. Das macht es für die Entwicklung ein bisschen einfacher, um zu sehen, was diese Methode genau macht. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausprobieren, können wir wieder an die Route. Und wir sehen, wir landen in unserer Methode und wir kriegen ein leeres Array. Okay, als nächstes schauen wir uns Postman an und implementieren die fehlenden Methoden. Postman ist ein Tool, um HTTP-Requests zu visualisieren und zusammenzubauen. Das heißt, hier können wir unseren Request fertig machen, können einen Endpunkt wählen und können gucken, was für ein Statuscode kommt zurück, was für ein Body kommt zurück und so weiter und so fort. Zu finden ist das ganz einfach. Man googelt Postman, man kann es dann Chrome hinzufügen. Ich habe das schon gemacht, deswegen steht hier App starten. Das heißt, wenn ich jetzt auf App gehe, Postman, könnte ich eigentlich auf einen GET-Request schicken, auf diese Route, ich sage Send, ich bekomme einen 200-OK-Status-Code und ein leeres Array. Jetzt haben wir eine Methode, um all unsere Food-Items abzufragen. Als nächstes kommt die Methode, um ein einziges Food-Item abzufragen. In dem Fall ist das wieder ein GET-Request. Wir machen eine neue Methode, nennen die public iActionResult getSingleFoodItem. Die taggen wir wieder mit dem HTTP-GET-Attribut und sagen, war FoodItem ist gleich FoodRepository getSingle. Dieses getSingle erwartet natürlich eine ID. Und jetzt können wir, wie beim AttributeRouting hier oben über der Klasse, auch einen Parameter in die Methode eingeben, der die Route vervollständigt. Das heißt, wir können sagen, bei meinem HTTP-Get erwarte mir bitte eine ID vom Typ Integer. Das heißt, wenn ein Request an die Route API/Food kommt, landet er in dieser HTTP-GET-Methode. Wenn ein GET-Request an API/Food/ID kommt, dann gehen wir in diese Methode. Den Parameter müssen wir natürlich auch empfangen und können jetzt sagen GET-Single-ID. Wenn diese ID null ist, wenn das Food-Item davon null ist, sagen wir not found, damit der Client weiß, dass es nicht gefunden wurde. Und ansonsten schicken wir ein OK zurück und sagen automapper.map foodItem unser foodItem. Okay, Wir können das jetzt noch nicht ausprobieren, weil wir noch kein einziges Food-Item in unserem Repository drin haben. Also müssen wir als nächstes die Post-Methode implementieren. Die Post-Methode trägt ein neues Food-Item ins Repository ein. Das heißt, wir brauchen wieder eine Methode mit dem Rückgabetyp iActionResult, nennen sie addNewFoodItem. Und sie bekommt das Attribut http-post. Sie empfängt from body food.dto. Dieses food.dto wollen wir jetzt eintragen in unser Repository. If food.dto gleich null, return bad request. Also falls das, was der Client uns schickt, null ist, schicken wir einen bad request zurück. Ansonsten sagen wir food repository add automapper mapper map zu einem food item unser food DTO. Wir bekommen die hinzugefügte Resource zurück und sagen nun return created addRoute. Und damit wir sagen können, hey, dieses Food-Item wurde an einer bestimmten Route kreiert und den Link im Header zurückschicken, brauchen wir einen Namen für unsere Get-Methode. Das heißt, hierhinter können wir der Route einen Namen angeben, der heißt getSingleFoodItem. Jetzt können wir sagen createdAddRoute getSingleFoodItem. Als Parameter geben wir ihm mit newID ist gleich foodItem.id, denn wir haben jetzt eine ID und als Object geben wir ihm gleich das hinzugefügte foodItem wieder mit zurück. Map. Okay, also nochmal, was haben wir hier gemacht? Durch dieses createdAddRoute sagen wir, hey, bitte schick dem Client, nachdem du etwas hinzugefügt hast, ein 201 zurück. Das ist die created response. Das heißt, der Client weiß, dass jetzt was kreiert wurde. Schick ihm gleichzeitig den Link zurück, wo diese Resource zu finden ist. Und gleichzeitig im Body schickst du ihm die hinzugefügte Resource. So kann der Client entscheiden, entweder nehme ich den Link und arbeite weiter oder ich nehme die komplette hinzugefügte Response und mache damit irgendwas. Okay, wir können hier wieder Breakpoints setzen, können es starten. Warten, bis der Browser da ist, können Postman starten. Wenn wir jetzt einen GET-Request feuern an alle, laufen wir in unseren Breakpoint, das ist okay. Wir kriegen eine leere Response. Und jetzt machen wir mal einen Post-Request fertig. Und im Body haben wir hier schon was eingetragen. Der Name des Foods kann irgendwas sein, die Kalorienzahl und irgendein valides Datum. Okay, wenn wir jetzt Send klicken, landen wir in unserer Post-Methode. Das JSON, was wir gerade abgeschickt haben, wird automatisch gemappt. Die ID ist noch 0. Das Food-Item ist nicht null. Wir haben ein neues Food-Item hinzugefügt und wir schicken das Ganze zurück. Als Antwort bekommen wir ein 201 created. Im Body finden wir unsere komplette Resource. Und wenn wir uns jetzt die Header-Section angucken, sehen wir, da ist sogar eine Location. Das heißt, wir als Client können jetzt entscheiden, entweder nehme ich diesen Link und arbeite damit und leite den Client weiter, oder ich nehme die Resource im Body und kann dann damit irgendwas machen. Jetzt können wir auch hergehen und können mal einen GET-Request mit der ID 1 machen. Das heißt, wir holen uns jetzt ein Single Food Item ab, die ID wird übergeben und ich bekomme mein einzelnes Food Item zurück. Okay, das war die GET-, Single- und Post-Methode. Bevor wir jetzt weitermachen, kommt gerade bei der Add-Methode oder bei der Post-Methode Validierung ins Spiel. Die würde ich mir gerne mit euch anschauen. Das heißt, wenn der Client ein Food-DTO schickt, was nicht valide ist, würden wir gerne sagen, was an dem Food-DTO nicht valide ist und entsprechende Fehlermeldungen zurückschicken. Das heißt, wir können auf unser Food-DTO gehen und können sagen, hey, ich würde gerne mein Food-DTO mit bestimmten Attributen markieren, um zu sagen, ich brauche unbedingt einen Namen und ich brauche unbedingt Kalorien beispielsweise. Das heißt, wir können das Attribut required nehmen und können sagen, wenn ein Food-DTO in meine API kommt, es braucht unbedingt einen Namen und es braucht unbedingt Kalorien. Und diese Kalorien sollen unbedingt, ich sage jetzt einfach mal, zwischen 0 und 1000 sein. Alles andere wäre zu viel. Das heißt, wir können sagen Range, minimal 0, maximal 1000. Die Error-Message soll sein, das sind zu viele Kalorien für dich. Okay, das heißt, in dem Fall benutzen wir Data Annotations. Es gibt noch viele, viele mehr Data Annotations, um unsere Resource, die wir an den Client geschickt bekommen, zu validieren. Und abfangen können wir das Ganze in der Add-Methode, indem wir sagen, if ModelState is valid, not return bad request. Wir wollen dem Client sagen, dass was nicht gestimmt hat und es gibt eine Überladung für diesen bad request, so können wir direkt diesen Model State mitgeben. Das heißt, das Food-DTO wird gegen diese Data Annotations validiert. Alle Ergebnisse werden in diesem Model State geschrieben. Wir können dann auch eigene Errors hinzufügen, indem wir sagen ModelState.addError, add model error. Brauchen wir in dem Fall nicht und wir schicken einen Bad Request zurück. Wenn ich das Ganze jetzt starte und wir wieder Postman starten, habe ich gerade festgelegt, dass mein Name required sein soll. Das heißt, im Postman können wir den Post Request von eben nehmen und lassen den Namen mal weg. Wenn ich jetzt auf Send klicke, lande ich in meiner API. Der Model State ist nicht valid, es kommt ein Bad Request zurück und the Name Field is required. Okay, jetzt gebe ich dem Ganzen mal einen Namen. This is a name. Und die Kalorien sind 1001. Jetzt müsste der Model State wieder nicht valid sein. Und ich bekomme meine Custom-Fehlermeldung, das sind zu viele Kalorien für dich, inklusive falscher Schreibweise. Okay. So kann ich in meine Web API Validierung für meine Models integrieren. Als nächstes implementieren wir die noch fehlenden Methoden. Unter anderem fehlt uns noch die Update-Methode. Die wollen wir jetzt implementieren. Erstmal machen wir Add New Food Item richtig. Dann gehen wir auf unser Food Item und beheben den Fehler. Okay, jetzt können wir wieder in unseren Food Controller gehen. Und können sagen, ich würde gerne eine Update-Methode haben. Das ist die HTTP-Put-Methode. Also wieder public iActionResult update food item. Und die Ganze bekommt das Tag HTTP-Put. Diese empfängt nun als Parameter eine ID. Und aus dem Body bekommt sie ein Food-DTO. Nämlich das, was wir aktualisieren wollen. In der Route muss ich jetzt diese ID noch eintragen. Das heißt, wie oben auch, haben wir eine ID vom Typ int. Okay. Jetzt holen wir uns unser Food-Item und schauen erstmal, ob es das überhaupt gibt. Get single ID. Wenn das Food-Item 0 ist, schicken wir einen Not Found zurück. Wenn die ID, die wir mitschicken, nicht gleich food.dto die ist, schicken wir einen Bad Request zurück, der sagt, IDs do not match. Das heißt, wenn der Client einen Put Request an API/food/5 macht, aber ein Model schickt, in dem jetzt ID 6, 7 oder irgendwas anderes als 5 drin ist, fangen wir das hier ab. Dann fragen wir wieder, if model state is valid. Return bad request mit unserem model state. Okay, wenn das alles nicht der Fall ist, können wir in unser Food Repository gehen und sagen update der ID AutoMapper Mapper Map in ein Food Item mein Food DTO. Halt. So ist besser. Wir bekommen das Food-Item zurück und schicken einen positiven Status-Code, in dem Fall return OK. AutoMapper Mapper Map Food DTO mein Food-Item. Okay, das ist die Update-Methode. Probieren wir sie aus. Wir drücken wieder auf Play, setzen einen Breakpoint. Jetzt. Okay, als erstes schicken wir einen Post-Request. Tragen erstmal was ein. Das sind zu viele Kalorien, das sind die von eben, sagen wir 100 Kalorien. Okay, das ist eingetragen. Machen wir mehrere. Wenn wir jetzt einen Get-Request schicken, sehen wir, wir haben mehrere Sachen eingetragen. Und jetzt wollen wir ein Item updaten. Das heißt, wir schicken einen Put-Request, gehen in den Body, die ID 4 und sagen, this is not a name anymore. Die Kalorien sind jetzt 900 und wir sagen send. Wir landen in unserer Methode. Wir haben ein Food-Item, die ID stimmt mit der ID überein, die wir mitgeben. Das Model-State ist auch valid. Wir daten ab und haben hier die Resource. This is not a name anymore. Wenn wir jetzt einen Get-Request machen auf alle, sehen wir, die ID 4 hat sich wirklich geändert. Okay, das war die Update-Methode. Jetzt fehlen uns noch zwei Methoden, Patch und Delete. Für das Update, was wir gerade programmiert haben, sehen wir hier in unserem Put-Request, brauchen wir immer alle Properties. Damit wir auch ein Update haben, was partial funktioniert, also wir nicht immer alle Properties mitgeben wollen, sondern nur die, die sich geändert haben, bietet sich die Patch-Methode an. Die wollen wir jetzt implementieren. Das heißt, wir können wieder eine Methode machen, public iActionResult partialUpdate. Die bekommt das Attribut HTTP-Patch und in ihrer Route wieder eine ID. Die ID nehmen wir wieder entgegen und jetzt empfangen wir keine Resource von dem Body, also keine volle Resource, sondern wir sagen from Body hätte ich gerne ein JSON Patch-Dokument. Vom Typ Food DTO. Okay. Jetzt können wir wieder prüfen. If. Schreiben wir das noch richtig. If Food DTO Patch Dokument gleich null. Return bad request. Als nächstes prüfen wir, ob es diese Resource auch wirklich gibt. Das heißt, wir sagen Food Item existing entity ist gleich Food Repository get single mit der ID. Wenn das null ist, schicken wir wieder. Diesmal kein Bad Request, sondern einen Not Found, damit der Client weiß, dass wir es nicht gefunden haben. Jetzt müssen wir unseres Existing Entity auf ein Food.DTO mappen. Das heißt, wir sagen Automapper .map MapperMap auf ein Food.DTO unser existing entity und führen eine Variable ein. Und jetzt können wir sagen, okay, bitte appliziere alle meine Changes von diesem Patch-Dokument auf mein Food.DTO, was ich bereits habe in meinem Repository, und schreib mir die Errors direkt in den Model State rein. Dazu kann ich sagen Food.DTO Patch Document .apply to Food.DTO Model State. Das heißt, alle Änderungen in dem Patch-Dokument werden auf unser Food.DTO appliziert und alle Errors werden in den Model State geschrieben. Danach kann ich prüfen, if not model state is valid, return bad request mit dem Model State. Wenn das alles passt, kann ich sagen Food Repository Update mit der ID Automapper map food item food.dto. Ich bekomme die aktualisierte Resource zurück und kann die einfach wieder zurückschicken. So wie hier. Okay, ganz kurz, was haben wir gemacht? Wir empfangen von unserem Body ein JSON-Patch-Dokument. Das Format schauen wir uns gleich noch an. Wir machen alle unsere Prüfungen, gucken, ob das Entity existiert, senden einen Bad Request, falls es null ist, einen Not Found, falls wir es nicht haben, applizieren unsere Changes auf ein bestimmtes DTO, auf ein bestimmtes Food-Item, was wir schon haben, prüfen den Model State. Wenn das alles passt, aktualisieren wir unser Food-Item, was wir haben, und schicken es dann zurück. Okay, probieren wir es aus. Setzen einen Breakpoint, starten. Und so ein Patch-Dokument sieht erstmal ziemlich verwirrend aus. Aber es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Wir können jetzt sagen, Post, erstmal wollen wir ein paar Items hinzufügen. Das ist wieder der falsche, wir nehmen den 900. Jetzt haben wir 4 Items hinzugefügt. Können get machen, sehen 4 Items. Wenn ich jetzt bei dem Item 3 den Namen aktualisieren will, kann ich einen Patch-Request schicken auf die ID 3 und im Body füge ich ein Array hinzu. Patch-Requests sind immer ein Array von Operationen und sage, hey, nimm mir als Operation bitte replace. Auf dem Pfad Name und der Value, der neue Value, soll sein, I patched this. Das heißt, ein Patch-Request ist immer ein Array von Anweisungen. Der hat eine Operation, was getan werden soll, einen Path, wo es getan werden soll, und einen Value, der den neuen Value darstellt. Okay, wenn ich jetzt Send klicke, lande ich in meiner API. Wir haben ein JSON-Patch-Dokument mit einer Operation drin. Wir laufen wieder durch alle unsere Prüfungen, applizieren unsere Änderungen, das hat hingehauen, wir tragen es ein und schicken das Food-Item zurück, was wir gerade aktualisiert haben, I patched this, und haben wieder als Resource oder als Body unsere Response, unsere Resource, mit der wir weiterarbeiten können. Okay, das ist der Patch-Request. Als nächstes brauchen wir noch Delete. Mit der Delete-Methode können unsere Clients auch Ressourcen löschen. Das heißt, wir brauchen wieder eine neue Methode. Nennen wir sie Remove. Die empfängt wieder eine ID. Wir taggen sie mit dem HTTP-Delete-Verb Und in der Route geben wir an ein ID vom Typ Integer und sagen wieder Food Item Food Repository get Single mit der ID, prüfen, ob es das Food Item gibt. Wenn es es gibt, ist gut. Wenn nicht, schicken wir einfach einen Not Found zurück. Und ansonsten sagen wir Food Repository delete mit einer bestimmten ID. Und um einen positiven Statuscode zurückzusenden, der aber trotzdem keinen Content hat, gibt es die Helper-Methode noContent. NoContent hat den Statuscode 204, hat aber keinen Content in seiner Response, keinen Content im Body. Okay, das war's schon. Probieren wir es aus. Wir starten wieder unsere API. Starten Postman. Nehmen uns einen Post-Request. Der sollte hinhauen. Schicken mal 4 Stück ab. Wenn wir jetzt get machen, sehen wir wieder 4. Wenn wir jetzt die Resource mit der 4 löschen wollen, können wir sagen delete API food 4 und wir kriegen ein 204 no content. Um mal auszuprobieren, ob das not found hinhaut, können wir mal die ID 6 schicken, sagen send und wir bekommen ein 404 not found. Jetzt kann der Client darauf reagieren und kann entsprechende Meldungen dem User anzeigen oder was auch immer man machen will. Okay, lass uns noch mal gucken, was wir in diesem Kurs alles gemacht haben. Innerhalb dieses Kurses haben wir eine ASP.NET Core Web API programmiert. Angefangen bei File New Project haben wir unsere Startup konfiguriert, dass sie Dependency Injection nutzen kann. Wir haben MVC unserer Request Pipeline hinzugefügt. Wir haben den Automapper konfiguriert, dass er von A nach B mappen kann und wieder zurück. Wir benutzen Repositories, um unsere Ressourcen abzuspeichern und zu verändern und wieder herauszugeben. Wir benutzen Models, die unsere Datenbankentitäten darstellen. Wir benutzen DTOs, die wir wirklich nach außen preisgeben zu unseren Clients. Und wir haben einen Controller programmiert, der alle HTTP-Methoden, die man braucht, implementiert. Dazu haben wir Fehlerbehandlung eingebaut. Wir senden die richtigen Statuscodes zurück und wir validieren unser Model, falls irgendwas nicht so ist, wie wir es von unserem Client erwarten. Okay, rückblickend auf den Kurs bzw. auf die Agenda schauen wir nochmal. File New Project sind wir gestartet, Aufbau haben wir durchgenommen, Erstellen der API haben wir gemacht durch den Controller, die Validierung haben wir gemacht mit dem Model State, Dependency Injection haben wir angeschaut und die Verwendung von Repositories. Okay, das war's. Ich bedanke mich vielmal, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr zugehört habt und vielleicht bis zum nächsten Kurs. Vielen Dank! Wir wählen im Knotenpunkt Visual C Sharp. Wir wählen im Knotenpunkt Visual C. Ach, Scheiße.